Willkommen zum ITEMIS-Podcast. In dieser Podcast-Folge hörst du die Audioversion eines ITEMIS-Podiums, unserer Live-Diskussionsplattform, bei der wir gemeinsam mit externen Expertinnen und Experten innovative IT-Themen diskutieren. Viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen beim ITEMIS Podium. Camunda 7 ist tot, lang leere Operaton. Wir freuen uns sehr, heute mit zwei tollen Gästen das Thema BPMN und eine der wichtigsten BPMN-Engines 2025 zu besprechen. Kurz vorab, ich glaube, unter diesem Titel hat jeder erkannt, Camunda 7 hat dieses Jahr ein wichtigen Punkt erreicht. Die Camunda 7 Community Edition hat tatsächlich den End of Life erreicht. Das bedeutet für viele Unternehmen, dass ihre geschäftskritischen Prozesse auf einer Engine laufen, die keine Updates mehr bekommt, keine Sicherheitsfixes und die auch nicht mehr weiterentwickelt wird. Viele Unternehmen stehen jetzt vor der Frage, wie geht's weiter? Camunda 8 steht bereit. Camunda selbst hat damit aber ein anderes Produkt auf den Markt gebracht, mit einer kommerziellen Lizenz, cloud-zentriert, sehr innovativ beworben. Für viele Teams aber auch, denke, das ist, kann man sagen, mit erheblichen Migrationsaufwänden verbunden, weil dort signifikante Dinge geändert worden sind und auch mit erheblichen Betriebskosten verbunden. Und wir wollen heute beleuchten, was die Alternativen sind, welche Bewegungen entstanden sind und vor allen Dingen die, ja, meiner Meinung nach tolle Bewegung Operaton beleuchten. Ein Open Source Fork aus der Community geboren, durch die Community weitergetragen. Und dazu habe ich zwei tolle, spannende Gäste, die dieses Thema heute mit mir diskutieren. Das ist zum einen Tim Zöller. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Tim.
Hallo, dankeschön.
Gründer der Lambda-Schmiede GmbH. Einer der ersten, die gesagt haben, wir lassen Operaton als neue Plattform entstehen. Also du bist Initiator, du bist Core-Contributor im Operaton-Projekt. Aus dem Bedürfnis heraus, meine Interpretation, ein freies, nachhaltiges, technisch modernes Zuhause für BPMN-Prozesse zu schaffen. Mhm.
Passt gut.
Auf der anderen Seite freue ich mich sehr, Carsten Thoms.
Hallo.
Kollege von uns bei ITEMIS, Principal Software Engineer bei ITEMIS und ebenfalls auch einer der zentralen Contributor im Operaton-Projekt. Und wir schauen uns heute an, was für euch das Operaton-Projekt bedeutet. Und freue mich sehr auf da ein bisschen mehr zu verstehen, was Operaton auszeichnet aus eurer Sicht, was Operaton benötigt aktuell und wie Kunden momentan dieses Projekt wahrnehmen als Zukunft für Prozessautomatisierung. Ich selbst bin Felix Lerche, ich bin der Moderator heute. Ich leite bei ITEMIS Vertrieb und Kommunikation und möchte durch verschiedene Themen führen. Zum einen motivieren, was war der Impact von Camunda 7 CE End of Life, die Bedeutung von Operaton, wie sicher ist die Migration für Unternehmen heute, wenn sie nach Alternativen suchen und vor allen Dingen auch, wie sieht die Zukunft von BPMN zukünftig aus. Eins ist klar, für viele Unternehmen ist das jetzt ein extrem wichtiger, einschneidender Moment. Viele schauen sich gerade nach Alternativen um und ich denke, Operaton ist eine sehr, sehr vielversprechende Heimat und Zukunft für Prozessautomatisierung. Dann lass uns doch direkt vielleicht mal einsteigen mit dem ersten Punkt. Ich würde gerne mal verstehen, warum Operaton, was ist die Bedeutung des End of Life von Camunda? Vielleicht an dich, Tim, als Initiator. Was war aus deiner Sicht der Auslöser, Operaton zu gründen? Wann war der Moment, wo klar war, es braucht einen neuen Fork?
Mhm, gerne. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann das ganze Thema das erste Mal aufkam, aber ich bin jetzt seit 2017 mit damals noch Camunda bei verschiedenen Kunden im Einsatz. Habe seit 2014 verschiedene BPMN und Workflow Engines in Benutzung gehabt. Das heißt, das war schon ein relativ starker Teil von, ja, ich will jetzt nicht sagen, meiner professionellen Identität, ne? Aber das ist schon das, was ich getan habe und das, was ich auch versucht habe, nach außen zu tragen. Ich kann Kunden halt helfen, damals noch mit einer alten Firma, seit 2021 dann selbstständig, Prozesse zu optimieren, Prozesse zu implementieren. Und war dann auch bei verschiedenen Kunden im Einsatz, als dann hieß, übrigens, die Camunda 7-Version, die ist jetzt abgekündigt worden, Community Edition End of Life 2025. Und habe dann auch bei einigen Kunden dann die Reaktion mitbekommen dürfen. Und die waren durch die Bank weg erstmal nicht unbedingt glücklich. Also das hat gar nichts damit zu tun, dass Camunda 8 irgendwie eine schlechte Prozessengine wäre oder dass es keine Daseinsberechtigung gibt. Es ist ein gutes Produkt für viele. Aber es hatte damit zu tun, dass viele gesagt haben, wir sind jetzt hier seit 5-6 Jahren am Implementieren, unsere Prozesslandschaft mit Camunda 7. Und da war eigentlich gar nicht so, die haben sich jetzt nicht unbedingt gefreut, dass sie jetzt auf ein anderes Produkt migrieren sollen und haben diese Aufwände schon sehr stark gesehen. Und irgendwann ist man dann halt auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen mit anderen Leuten aus dem ganzen Community-Umfeld. Und wir haben dann auch nochmal so ein bisschen abgewartet und gesagt, okay, vielleicht wird ja das Tool nochmal an eine Open Source Foundation übergeben. Ne? Vielleicht wird sie nicht einfach eingestellt. Aber als wir dann nochmal mit einem Verantwortlichen bei Camunda selbst sprechen konnten und gefragt haben, wurde uns gesagt, nee, der End of Life, der ist geplant, der ist durch. Wir werden das GitHub-Repo archivieren, es wird einfach nicht fortgesetzt. Haben wir gesagt, gut, dann muss wohl jemand was tun. Und dann haben wir entschieden, wir versuchen es einfach mal. Wir starten jetzt mal den Fork, wir versuchen eine Community zu finden. Wenn es nicht funktioniert, haben wir nicht viel verloren. Und wenn es funktioniert, haben wir halt eine gute Grundlage, das Ganze weiterzuführen.
Super, vielen Dank. Das ist eine, glaube ich, sagen wir, der wichtigste Auslöser, ja, wenn Kunden so ein Feedback geben. Was ist denn aus deiner Sicht die Bedeutung von Operaton für eben genau diese Entwickler, die Camunda 7 geliebt haben?
Ich glaube, die Bedeutung ist ganz banal erstmal, dass man die bekannten Architektur-Patterns, die bekannten Programmier-Patterns einfach weiterführen kann. Also dadurch, dass wir ein Fork sind mit minimalen Änderungen durch die Umbenennung, kann man die existierenden Applikationen, das Know-how, was man hat, einfach migrieren auf die neue Plattform. Man kann entweder existierende Applikationen damit weiterführen oder wenn man neue Applikationen bauen möchte, kann man das über lange Jahre erworbene Know-how einfach einsetzen und das Ganze so weiterführen. Man kennt die Use Cases, man kennt die Architektur und muss nicht auf ein neues Tool wechseln. Mhm. Und damit gibt es halt natürlich Sicherheit.
Ja. Carsten, dich würde ich gerne fragen, darauf aufbauend, was sind für dich die Werte und Prinzipien aus Camunda 7, die ihr unbedingt erhalten wolltet in Operaton, die wichtig sind für das Projekt?
Also Camunda selbst ist ein sehr ausgereiftes Produkt und auch wirklich stabil. Es ist gut verstanden, es ist super dokumentiert, es ist einfach von der Qualität her extrem gut für ein Open-Source-Projekt. Ja, und das einfach einzustampfen, das wäre echt zu schade. Ne? Also ist einfach too good to go. Ne? Und es ist einfach nur logisch, dass man dieses Produkt auch weiter fortführen muss. Ne? Klar, man merkt auch ein bisschen die Historie an. Ne? Also Camunda selbst ist ja wiederum Fork aus Activity. Und Activity war irgendwie 2010 gegründet worden. Das heißt also, wir haben jetzt hier eine Historie der Codebasis, die auf 15 Jahre schon zurückblickt. Und vollkommen natürlich baut sich dann entsprechend auch ein paar Schulden auf. Aber insgesamt, wenn man mal auf den Code schaut, ist der extrem gut erhalten für ein so langläufiges Open-Source-Projekt und deutlich besser dokumentiert als typische Open-Source-Projekte. Mhm. Es ist einfach gut, das weiter zu erhalten. Und es macht ja genau das, was es tun soll. Ja, viele Anwender brauchen eigentlich nichts anderes. Ja. Es ist eine Engine, die sehr robust ist, die zuverlässig ist, die gut verstanden ist und die mittlerweile auch weltweit im Einsatz ist in Unternehmen für extrem geschäftskritische Prozesse, die darauf laufen. Ne? Also ja, warum nicht einfach das weiter fortführen?
Ja, was nochmal die Bedeutung unterstreicht, warum Operaton so ein wichtiges Projekt ist. Aber bedeutet das jetzt, dass es keine großen Herausforderungen gab bei der Modernisierung, beim Refactoring? Oder gab es die doch?
Ja, grundsätzlich gab es natürlich viel zu tun. Ne? Das war eigentlich ja, eines der ersten Dinge, die wir halt überlegt haben, was machen wir eigentlich mit diesem Fork? Ja klar, man kann jetzt einfach diesen Fork nehmen und neu publizieren unter dem neuen Namen und erstmal hat man eine stabile Engine, die ja auch funktioniert. Ne? Aber man kann halt mehr machen. Also ich ziehe da immer ganz gerne den Vergleich heran, so ein Scheunenfund eines Autos. Ne? Ich spiele auch gerne auf der Xbox Forza Horizon. Da findet man ab und zu mal so eine Scheune, da steht ein richtig altes,
richtig rostiges,
angestaubtes Auto drin und aber so richtig so ein Dodge Viper oder sowas. Ne? Und ja. Man muss das Ding halt einfach nehmen. Es ist eine gute Engine. Ne? Und dann kann man halt zwei Dinge tun. Man kann es einfach durch die Waschstraße fahren, ne? Und sagen, ja, okay, funktioniert, ja? Aber man repariert halt nicht wirklich was. Ne? Oder man kann halt wie so ein Tuner eben halt daran gehen und sagen, ja, dieses Produkt hier machen wir zum nächsten Star jetzt. Und das ist, wir polieren das auf, wir drehen alles von links auf rechts und sehen zu, dass es eben halt komplett renoviert wird, aber ohne die Substanz in irgendeiner Form zu verändern. Ne? Das ist so die Herausforderung gewesen. Ne? Was können wir tun, um das Produkt vollständig zu modernisieren, ohne dass wir das Risiko eingehen, dass bestehende Anwender damit brechen. Ja, dass wir wirklich das Produkt auch so nehmen können und ja, im Prinzip kann man da runterfahren, Operator hochfahren. Mhm. Ja. Und es hat sich herausgestellt, dass wir eine ganze Menge machen können. Ja. Erst einmal ging es da auch darum, zu entscheiden, ja, was ist an dem Produkt, was wirklich auch weg kann. Ne? Das ist jetzt die Chance, dass man etwas abschneiden kann. Camunda konnte das niemals tun. Wir haben halt Kunden, die ja noch auf alten Application-Servern arbeiten und so weiter und natürlich auch das erhalten müssen. Wir als neues Produkt haben die Chance zu sagen, nee, hier machen wir mal tatsächlich einen Cut. Ne? Und das haben wir dann halt auch getan. Ne? Wir haben alles, was jetzt Java EE angeht, alte Application-Server haben wir weggeschnitten. Und die gesamte Codebasis in dieser Hinsicht renoviert und auch alle Dependencies, die dazu gehören, haben wir aktualisiert und ja, im Prinzip alles modernisiert. Aber gleichzeitig eben halt ohne, dass Anwender davon betroffen sind, weil wir nämlich das Datenbankschema exakt gleich gehalten haben. Die REST-API ist exakt die gleiche, das ist das, wo die meisten Integrationen drauf aufsetzen. Die Plugin-API ist die gleiche, also alles, was Public API ist, ist erstmal erhalten, auch wenn es manchmal nicht optimal ist, da würden wir gerne auch mal aufräumen, aber können wir zu dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht tun. Und was wir halt machen mussten, ist halt über die gesamte Zeit, das ist mittlerweile ja auch ein ganzes Jahr, alles, was noch sich noch Relevantes an dem Camunda-Projekt tut, auch noch zurück zu portieren, ne, dass wir halt auch noch feature-kompatibel sind. Ja, und das haben wir jetzt ja auch erreicht. Ja, also wir haben jetzt die letzte Camunda-Version haben wir adaptiert, 7.24. Wir sind vollständig feature-complete, wir sind mit dem gleichen Datenbankschema unterwegs, mit der gleichen API, aber unter der Haube alles, was irgendwie ging, aufgeräumt.
Ja, also das finde ich ein gutes Stichwort, was mich unheimlich interessiert. Ihr seid ja unheimlich aktiv im Moment, das Projekt zu bewerben, spürt viel Resonanz im Markt. Du warst jetzt bei der Basel One, du bist regelmäßiger Speaker auf Events.
Ja, war letzte Woche auf WIAX, ne?
Mhm. München, genau.
Und heute auf der JUK Paderborn,
ja, noch, ne? Genau.
Vielen Dank, dass du das auf dich nimmst, trotzdem noch hier bei uns zu sein, neben deinen anderen Verpflichtungen. Jetzt ist eine unheimlich starke Bewegung, unheimlicher Stein ins Rollen gekommen mit Operator und es ist sehr viel Aufmerksamkeit auf diesem Projekt. Wie wichtig ist es, dass Operator auch ein langfristiges, stabiles Projekt ist und was sind die Werkzeuge, was sind die Ideen, die du hast, um das sicherzustellen, dass es ein langfristiges Projekt wird?
Mhm. Genau, also natürlich, ich halte es persönlich für sehr, sehr wichtig, dass Operator ein langfristiges Projekt ist. Das ist, also ich würde mich sehr freuen, wenn es das in 20 Jahren noch gibt. Weil wenn man sich jetzt mal so die klassischen Anwender von Prozess-Engines anschaut, die lassen da ja auch oft langlaufende Prozesse drauf laufen. Ich habe jetzt letzte Woche auf der WJAX mit jemandem sprechen dürfen, die haben langlaufende Prozesse, die laufen über Jahre hinweg, ne? Und die überlegen gerade, wie man sie auf eine neue Engine importieren könnte. Und ich glaube, dass gerade die Anwender und Anwenderinnen, die Prozess-Engines einsetzen, schon Stabilität erwarten, eine Langfristigkeit. Gerade jetzt, nachdem die Community-Edition von Harmonia 7 abgekündigt wurde, möchten natürlich die Anwender wissen, dass sie auf eine Version migrieren, die bitte jetzt nicht in 3 Jahren weg ist, dass sie das Ganze nochmal machen müssen. Ne? Also da ist, glaube ich, das wird als einer der wichtigsten Punkte wahrgenommen, dass wir konstant sind, dass wir langlebig sind und dass wir nicht nächstes Jahr laufend Breaking Changes raushauen und sagen, die alte Version, die ist jetzt nicht mehr unterstützt, jetzt bitte nochmal migrieren und nochmal was Neues. Also das halte ich für sehr, sehr essentiell. Wie wir das schaffen, würde ich sagen, in erster Linie durch eine gesunde Community. Also zum einen durch Entwickler und Entwicklerinnen, die bei uns in der Community mit dran arbeiten, die Interesse daran haben, die Spaß dran haben und dieses Know-how aufbauen. Aber auch, und da sind wir auch grundsätzlich offen für, wie auch das Panel hier zeigt, Mitarbeitend von Unternehmen, die sagen, okay, wir möchten daran mitarbeiten, wir haben entweder Produkte, die auf Operator aufbauen, die wir migrieren, oder wir bieten das Ganze als Dienstleistung an. Weil zum einen bringt das uns auch wieder Kontributoren rein und zum anderen sehen Anwender und Anwenderinnen, aha, okay, da gibt es also Leute, die verdienen ihr Geld damit, die haben auch ein Interesse, dass es langlebig ist. Und das schafft, glaube ich, sehr, sehr viel Vertrauen. Und da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Ich glaube, seit heute haben wir auf unserer Service Providers Seite auf operator.org 6 oder 7 Service Provider schon drauf. Oder 5 oder 6. Ich habe jetzt genau die Zahl nicht im Kopf. Zahl
kann ich dir jetzt nicht sagen.
Aber es wächst stetig und ich bin mir eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass da noch was dazukommt die nächste Zeit. Genau, das sehe ich so ein bisschen als, was heißt ein bisschen, das sehe ich so als die wichtigsten Punkte, dass wir eine starke Community haben, aber auch wirklich Unternehmen, die mit einem Interesse haben, dass das Ganze weiter existiert.
Und zusammenwächst.
Und das Ganze zusammenwächst, genau. Dass wenn einer vielleicht mal rausfallen sollte, sollte jetzt morgen Unternehmen A sagen, nee, wir sind jetzt raus, das hat sich für uns nicht ergeben. Dass dann halt noch 3 der 4 da sind. Zusätzlich mit den Privatkontributoren, die natürlich sehr, sehr viel leisten. Dass eigentlich immer jemand einspringen kann, wenn einer nicht mehr kann oder nicht mehr will.
Ja. Carsten, jetzt haben wir viel darüber gehört, was Operator bietet, warum es interessant sein kann für Unternehmen, sich damit zu beschäftigen, dahin zu migrieren. Wie schwierig ist denn das oder wie leicht ist das? Du hast ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr schon darauf geachtet habt, dass ihr möglichst nahtlos Konzepte weiterführt, auch wenn ihr modernisiert. Welche Hilfen bietet ihr? Welche Best Practices gibt es? Gibt es irgendwelche Werkzeuge, um jemanden, der jetzt sagt, okay, das will ich ausprobieren, jetzt möchte ich mal meine Prozesse auf Operator migrieren. Was bietet ihr solchen Entwicklern und Unternehmen an?
Ja, das ist eines der Kernziele halt gewesen von Anfang an, dass wir gesagt haben, dieses Produkt muss quasi nahtlos ineinander übergehen. Ja. Das geht bis zu einem gewissen Punkt halt. Was natürlich passiert ist und passieren musste, ist, dass alles umbenannt wurde. Das heißt also, Dependencies wurden umbenannt, Packages wurden umbenannt. Und wenn man Code hat, der gegen diesen Code dann eben halt kompiliert, dann muss der natürlich geändert werden. Das muss jetzt kein aufwendiger Prozess sein, sondern dafür haben wir Migrationsskripte entwickelt. Die führt man aus und dann ist im Prinzip die Codebasis schon automatisch eben halt modernisiert. Ne? Man darf eventuell exotische Dinge in der privaten API vielleicht nicht benutzen. Also es gibt auch Methoden, die tatsächlich auch weggefallen sind, tief in drin, aber das ist normalerweise etwas nichts, was irgendjemand benutzt. Ne? Das heißt also, Migration sieht ziemlich einfach aus. Man sollte als erstes nach Möglichkeit auf Camunda 7.24 upgraden. Ja, das heißt also auf den letzten Stand
von Camunda.
Ja, damit hat man das aktuelle Datenbankschema und so weiter. Und in dem Augenblick kann man sein Produkt nehmen, die Migrationsskripte ausführen. Die ändern halt entsprechend die ganzen Packages und Dependencies. Und dann ist man quasi fertig. Also ich hatte im Mai hatte ich eine beeindruckende Demo gesehen in Amsterdam von der Firma Ritense, die halt auch eine der Service Provider hinter Operaton sind. Die haben ein Produkt namens Valtimo, was auf Komunda basiert. Und die haben uns in einem Talk in einer halben Stunde zeigen können, was sie machen, warum sie migrieren und gleichzeitig die Migration live gemacht, inklusive auch mal einen Schluck auf beim Kompilieren. Und ja, die hatten dieses gesamte Produkt in einer halben Stunde eben halt auf Operaton migriert. Und dann gestartet und dann konnte man sehen, okay, läuft.
Jetzt, Tim, hattest du ein bisschen dazu gesprochen, dass da gerade ein Ökosystem entsteht, dass eine Community entsteht, dass da aber auch natürlich kommerzielle Player mit drin sind, die Enterprise-Kunden natürlich auch eine zusätzliche Unterstützung bieten. Mhm. Wie verhindert ihr im Operaton-Projekt, dass einseitige Interessen entstehen? Mhm. Ist das ein Anliegen von euch?
Das ist ein Anliegen von uns. Ich war auch schon teils in Projekten, die zwischen, also in Open-Source-Projekten, die zwischen den Interessen von ihren Firmensponsoren so ein bisschen zerrieben wurden. Dann ging es darum, okay, wer hat denn jetzt hier gerade das größere Gewicht? Wer stellt mehr Entwickler und kann seine Meinung durchdrücken? Sowas wollen wir auf jeden Fall verhindern. Technisch können wir das erstmal verhindern. Wir haben uns jetzt auf einen Prozess geeinigt, wie wir schwerwiegende Architekturänderungen entscheiden. Das machen wir mit Architecture Decision Records. Das bedeutet, wenn ich jetzt persönlich der Meinung bin, ich sehe etwas, wo wir eine große Entscheidung treffen müssen, dann steht es mir frei, so ein Architecture Decision Record zu schreiben. Den darf jeder schreiben, der darf auch gerne von außerhalb des Projekts kommen oder von außerhalb der Core-Contributor, ne, wenn jemand sagt, er möchte sowas machen. Und da haben wir erstmal gesagt, okay, um solche Dinge zu verhindern und irgendwie eine Richtung zu finden, müssen hier die Core-Contributor, von denen muss ein gewisser Teil zustimmen, ne? Da gucken wir gerade noch, so ein 100% Konsens ist natürlich immer schön. Ne? Wenn einer sagt, nee, das passt mir so gar nicht, dann muss das ja auch meistens einen Grund haben. Das heißt, schwerwiegende Änderungen, die akzeptieren wir jetzt nicht einfach mal so salopp, sondern wir schlagen die vor, ja, wir diskutieren die im Kernteam sehr, sehr stark und einigen uns dann. So, und dadurch, dass das Kernteam zumindest momentan, sage ich jetzt mal, keinen Überhang von einem Unternehmen hat und wir auch sehr, sehr darauf achten, wer Core-Contributor wird. Das heißt, wenn jetzt morgen ein Unternehmen 20 Leute dafür stellen möchte, dann werden wir da, glaube ich, erstmal einen Gesprächsbedarf haben. Dadurch schauen wir schon mal, dass das Ganze auf einer Arbeitsebene bleibt. Ne? Die Leute, die daran mitarbeiten, die von verschiedenen Hintergründen, von verschiedenen Kontexten kommen, die haben jetzt erstmal die Entscheidungsgewalt. Das zweite ist, dass wir in Begriff sind, einen Verein zu gründen. Den haben wir schon lange angekündigt. Da gab es ein paar Verzögerungen, die sich jetzt aber dann doch langsam auflösen. Hier wird es so sein, dass wir auch Regelungen treffen wollen, dass nicht ein großer Sponsor, der viel Geld gibt, auf einen Schlag irgendwie sehr viel Entscheidungsgewalt drin hat. Da möchte ich jetzt noch nicht zu sehr in die Details gehen, weil wir in der Community die Satzung und die Vorgehensweisen auch noch nicht zu 100% geklärt haben. Da möchte ich jetzt nichts ankündigen, was am Ende nicht kommen wird, nicht so im Detail. Aber das ist uns da ein großes Anliegen.
Das heißt, das Hauptziel auch der Vereinsgründung ist es, zu verhindern auch, zu einem gewissen Maße, dass ein bestimmtes Unternehmen zu viel Einfluss gewinnt und dass ihr diese Governance-Mechanismen, auf die ihr euch im Projekt geeinigt habt, auch nachhaltig etabliert?
Genau, es ist auf jeden Fall ein Ziel der Vereinsgründung. Mhm. Das Hauptziel ist es eigentlich, dass wir eine Entität haben, die die Trademarks hält, die Rechte quasi am Namen, an der Wort- und Bildmarke hält, ja, und bei der dann auch unsere GitHub-Repositories, unsere gesamten Ressourcen, unsere Infrastruktur liegt, die nicht in der Hand von irgendwelchen Privatpersonen oder Unternehmen ist, sondern dass das wirklich einem Verein, einer Community gehört und das dann da zentral abgelegt wird und wir damit auch einen Zugriff von Einzelpersonen, von Unternehmen unterbinden möchten. Ja.
Das ist für mich ein starkes Plädoyer für Transparenz. Wie wichtig ist Transparenz des Projekts? Wie wichtig ist das für den Erfolg von Operaton aus deiner Sicht, Carsten?
Also Transparenz ist uns sehr wichtig. Also wir versuchen möglichst alle Entscheidungen, die wir treffen und auch alles, was wir auch kommunizieren, halt möglichst öffentlich zu tragen. Ne? Also das bedeutet, dass wir halt Kanäle benutzen, die jeder einsehen kann. Das ist einerseits unser Forum, wo jeder eben halt sein Anliegen einbringen kann, was so einen persistenten Charakter hat, Und daneben benutzen wir Slack für so eher schnellere Kommunikation, die aber auch flüchtiger sein darf. Ne? Also da, wir sind da auf dem freien Plan und alles, was länger älter ist als 90 Tage, wird eh verworfen dort. Ne? Aber darüber tauschen wir uns erstmal aus und ja, entscheidende Dinge versuchen wir dann eben halt auch noch über unseren LinkedIn-Kanal zu publizieren.
Ja.
Ja, aber nach Möglichkeit versuchen wir eben halt alles ja, komplett öffentlich zu tragen.
Jetzt haben wir schon viel darüber gehört, wie wichtig die Rolle der Community ist, um dieses Projekt voranzutreiben, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt. Welche Wege gibt es denn jetzt für mögliche Interessenten, sich zu beteiligen am Projekt? Du hast schon über die Kommunikationskanäle gesprochen, Forum, Slack. Sind das auch die Hauptkanäle, über die man mit euch in Kontakt tritt? Oder wie findet das statt?
Für die Kommunikation ja. Und natürlich auch über die Repositories selbst. Also es ist ja ein Open-Source-Projekt. Das heißt also, alle Quellen liegen offen bei GitHub. Und ja, wenn etwas auffällt, eine Idee existiert, was zu ändern ist oder was zu beheben ist, dann gibt es natürlich dort entsprechende ja, Issues, die man erstellen kann. Und darüber wird dann halt auch kommuniziert. Das ist auch ein Kanal der Kommunikation. Letzten Endes verstehen wir uns als, ja, als Open-Source-Projekt, das eine offene Kultur eben halt anstrebt, und das bedeutet, eigentlich kann jeder mitmachen. Ne? Das verstehen manche tatsächlich nicht. Ne? Also die fragen sich immer, ja, und wie kann ich jetzt mitmachen? Ja, einfach indem man etwas macht. Das ist ganz einfach. Ne? Jeder kann jederzeit eine Änderung vorschlagen. Heißt jetzt erstmal nicht, dass man, dass diese Änderung per se akzeptiert wird, sondern das ist auch durchaus wie in jedem Projekt, an dem man sonst auch arbeitet, ein Kommunikationsprozess. Ne? Man muss natürlich gucken, dass alles zu den Strukturen, wie das Projekt lebt, halt auch funktioniert. Also ist natürlich auch das wiederum dokumentiert, wie es sein sollte. Aber nicht jeder liest alle Dokumentationen durch, bevor er irgendetwas macht. Und dementsprechend ist es auch ein Lernprozess. Ja. Und ich würde auch jedem erstmal, der ja, sich wünscht, beteiligt zu werden, auch erstmal raten, macht erstmal die ganz, ganz kleinen Dinge. Ne? Man muss nicht hier Rocket Science machen und jetzt sagen, ja, ich möchte jetzt hier neue Entitäten einführen, das Datenbankschema ändern, was auch immer. Nee, es sind die vielen kleinen Dinge, die man so tun kann. Und daran kann man auch am besten lernen, wie funktioniert dieser Prozess des Kontributierens. Was wird akzeptiert, was wird nicht akzeptiert, wie kommuniziere ich, wie bleibe ich im Austausch? Und je häufiger man das tut, desto höher ist die Chance, dass man dann irgendwo auch Teil des Projektes wird. Ne? Genauso bin ich auch zu dem Projekt gekommen. Ne? Also ich war ja nicht von Anfang an dabei. Tim war mit ein paar Leuten, die haben das initiiert. Und ich habe halt einfach gesagt, ja, ich möchte diesem Projekt helfen. Ne? Und dann habe ich halt Contributions gemacht und Tim so sehr zugeballert, bis er gesagt hat, nee, das ist mir zu viel, die Qualität stimmt, du wirst jetzt hier Committer.
Cool. Wenn wir jetzt ein bisschen den Blick in die Zukunft schweifen lassen und wir nehmen jetzt mal an, wir befinden uns gerade in der Umbruchsphase. Viele Unternehmen, mit denen ihr sprecht, migrieren gerade zu Operatoren, beschäftigen sich gerade mit zukunftssicheren Implementierung, das nachhaltig zu verankern. Wo geht die Reise hin? Was ist eure Vision für in 5 Jahren von Operaton? Welche Entwicklungen gibt es momentan technologisch, die Operaton beeinflussen? Und was ist die technologische Vision von Operaton für die Zukunft, wenn du das vielleicht mal abgrenzen könntest.
Also ich würde Operaton in 5 Jahren an der Stelle sehen, dass wir weiterhin mit allen gängigen modernen Frameworks interoperabel sind. Da steht jetzt gerade viele Umbrüche an. Also gestern hatten wir es gerade in unserem internen Chat. Technologien, die wir benutzen, Testcontainers hat jetzt eine Version 2 mit Breaking Changes. Es ist jetzt ganz aktuell Spring 7 mit Spring Boot 4. Wird diesen Monat rauskommen, ich glaube nächste Woche. Das sind alles Dinge, die sehen wir kommen. Da arbeiten wir zum Teil auch schon dran, dass wir damit kompatibel bleiben. Und mit auch welcher Version in 5 Jahren von Quarkus, von Spring, vielleicht neue Frameworks, die es gibt, die sich durchgesetzt haben. Da hätte ich gerne oder bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir da weiter kompatibel sind. Weil, du hast ja schon gesagt, ne, wir haben den Oldtimer, oder nicht den Oldtimer, eigentlich das Rennauto in der Garage gefunden und jetzt ein bisschen aufpoliert.
Die tolle Engine.
Genau. Und jetzt ist es natürlich an uns, dass es nicht wieder einstaubt, sondern dass wir halt schauen, dass wir mit den modernen Begebenheiten, die außenrum um uns passieren, halt mitgehen. Und es ist nicht so, dass wir jetzt die Engine einfach den Code so liegen lassen können. Und in 5 Jahren oder 10 Jahren werden das alle mit den neuen Begebenheiten, mit den neuen Frameworks benutzen können. Da ist es, glaube ich, so die Hauptarbeit, die wir momentan haben. Die technische Vision für das Produkt selbst, das ist auch was, das kann ich gerade gar nicht so richtig beantworten, weil wir noch im Umbruch sind, meiner Meinung nach. Also unser großer Tunnelblick war jetzt eigentlich erstmal die Version 1.0, maximale Kompatibilität, maximale Stabilität. Und es gibt bei uns im Forum schon Diskussionen, wie könnte denn mal eine Operaton 2.0 aussehen? Was könnte denn da drin sein? Ne? Heiße Kandidaten, ohne dass ich jetzt irgendwie sagen möchte, dass das kommen wird und da drin sein wird, sind zum Beispiel der DMN 1.6 Standard. Da gibt es auch schon Diskussionen zu und erste Hühler, die in die Richtung gesteckt werden. Oder sowas wie Atoxo-Prozesse, die im BPMN-Standard drin sind, die Engine jetzt zum Beispiel zum Stand noch nicht kann. Also meine persönliche, ohne dass das jetzt eine Community-Antwort ist, Meinung ist, dass wir da, glaube ich, ein bisschen standardkonformer werden können und dass wir einfach die Möglichkeiten, die der BPMN-Standard uns bietet und der DMN-Standard uns bietet, auch gerne nutzen können.
Wie stark wird das denn momentan von außen beeinflusst, von außen getrieben? Gibt es schon jetzt Unternehmen, die schon aktiv Feature-Wünsche einbringen oder erwartest du das, dass es irgendwann mal dahin gehen könnte?
Ich erwarte schon, dass das dahin gehen könnte. Wenn jetzt jemand zuguckt und sagt, ach, ich hätte da doch einen Feature-Wunsch, auch gerne auch heute schon. Ne? Wir versprechen ja nicht, dass es kommt. Wir versprechen auch nicht, dass es dieses Jahr kommt. Aber ein Tool lebt natürlich davon, dass es benutzt wird. Und wenn die Leute, die das Tool benutzen, sagen, das Tool würde mir noch einen viel größeren Mehrwert bringen, wenn es dieses Feature hätte, dann kann man da ja sehr, sehr gerne drüber reden.
Ja. Ich will vielleicht zwei, sag mal, Trendbegriffe nochmal ansprechen, die natürlich sehr, sehr stark auch gerade im Kommen sind. Das ist zum einen der Punkt datenzentrierte Organisationen. Also wir haben ja unheimlich viele Unternehmen, bei denen eine datenzentrierte Strategie wichtig ist. Welche Rolle spielen Schnittstellen für eben die Einbindung von datengetriebenen Prozessen?
Also grundsätzlich lebt eine Prozessengine ja nicht für sich selbst. Ne? Also sie lebt damit, dass in den Prozessen halt auch Dinge passieren, die Interaktionen mit Umsystemen erfordern. Ne? Und dafür bietet erstmal die Engine von sich aus eine Reihe von Konnektoren und Patterns an, die das ermöglichen. Aber man kann natürlich da auch viel weiter denken und eben halt sagen, okay, hier fehlt noch ein Konnektor für Kafka oder was auch immer. Ne? Also das sind bestimmt Dinge, die gebraucht werden, die es halt jetzt so noch nicht gibt und die entstehen werden. Ob jetzt im Operaton-Projekt selbst oder außenrum, ist noch nicht entschieden. Also erstmal ist es so, dass das Operaton-Projekt, wie es jetzt ist, sich auf die Engine an sich konzentriert. Und wir müssen sehr gut entscheiden, bei jedem Feature, was dazukommt, können wir das maintainen? Ja, haben wir die Ressourcen, um das selbst zu maintainen? Oder ist das eher etwas, was jemand anders außerhalb von Operaton maintaint? Also das wären typischerweise solche Plugins. Davon gibt es auch eine ganze Reihe bei Camunda, die von interessant sind. Eins davon haben wir integriert, weil es einfach so eine zentrale Bedeutung hat, nämlich Keycloak. Mhm. Ne? Und andere, da beobachten wir sehr selektiv, was wird sehr, sehr häufig benötigt. Ist das etwas, was wir dann integrieren und das heißt also auch dort entforken und innerhalb von Operaton weiter supporten? Oder ist das etwas, was die ursprünglichen Maintainer dann eben halt vielleicht weiterpflegen. Auch da gibt es verschiedene Ideen bestehenden Plugin-Herstellern, was sie damit machen. Mhm. Letzten Endes wird in irgendeiner Form so eine Art Marktplatz geben. Marktplatz, wir haben uns gestern schon ausgetauscht, ob das der richtige Begriff ist. Aber es wird ein Ökosystem geben. Ne? Operaton als Kern und drumherum ja einerseits Erweiterungen öffentlicher Natur oder auch kommerzieller Natur. Das ist vollkommen egal. Es wird Produkte geben, die auch kommerzielle Interessen verfolgen können. Es wird Plugins geben von Leuten, die sagen, ich brauche hier etwas, was eine nützliche Funktion bereitstellt. Es wird zusätzliche Konnektoren geben. Und wir müssen das alles nur sichtbar machen und in irgendeiner Form dann eben bereitstellen.
Das ist ja jetzt auch schon in der Entstehung, denke ich. Ne? Wir sehen ja jetzt schon auch, dass Unternehmen, die Werkzeuge mit Camunda 7 gebaut haben und jetzt mit Operaton zukünftig bauen werden, dass die sich natürlich auch mit einer spezifischen Lösung an eine bestimmte Industrie, an eine bestimmte Domäne richten und es denen natürlich ein wichtiges Anliegen ist, auch bestimmte Datentöpfe, bestandsführende Systeme, die relevant sind, ich sag mal Versicherungsumfeld, Bankingumfeld, eben auch einzubinden.
Ja. Genau, da das habe ich auch als Teil von dem Talk, mit dem ich momentan so auf allen Konferenzen und Usergroups hausieren gehe. Das ist, das Schöne an Operaton ist ja, es kann ja alles anbinden, was Java anbinden kann. Das heißt, wenn man jetzt in seinem Unternehmen mannigfaltige Schnittstellen hat und wenn man mit Java SAP anbinden kann, dann kann man das natürlich auch mit Operaton. Oder wenn da noch ein Edifact steht oder man hat noch eine AS400, die irgendwo im Keller vor sich hinschnurrt und das Ganze dann irgendwie mit IMS anzubinden, das geht halt alles, ne? Also es ist ja nicht so, dass die Nutzer und Nutzerinnen darauf angewiesen sind, dass wir eine Integration bereitstellen für ihr Tool, dass sie es nutzen können, sondern sie können es einfach selbst bauen. Das ist ja auch das, was in der Vergangenheit mit Camunda gemacht wurde. Also wahrscheinlich ist irgendwo auf der Welt mit einem Camunda 7 so ziemlich jede Technologie schon mal angebunden worden. Natürlich proprietär und nicht Open Source. Aber das ist ja alles schon da und mal gemacht worden. Und dann ist halt die Frage, okay, was davon wird so oft benutzt, dass man es vielleicht anbieten kann? Wie wir es jetzt halt mit dem Keycloak-Plugin gemacht haben, wo wir gesagt haben, das war von jemandem von außerhalb von Camunda mal contributed worden und erstellt worden. Und wir haben es jetzt bei uns mit ins Haupt, in die Hauptorganisation genommen, weil wir sagen, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass es da ist und es ist ein essentieller Bestandteil von vielen Projekten.
Ein weiterer Treiber, den wir natürlich erwähnen müssen, bitte sieh es mir nach, dass ich das Thema hier mit reinbringe, aber ich glaube, wir kommen nicht daran vorbei, ist das Thema künstliche Intelligenz, KI. Aus deiner Sicht, wie geht Operaton damit um? Wie seht ihr das? Ist KI unweigerlich etwas, was zur Prozessmodellierung, zur BPMN, dazugehören wird?
Ich würde einfach mit der letzten Frage anfangen. Ich persönlich sehe eigentlich einen großen Vorteil in der Prozessmodellierung, dass man, wenn man einen Prozess modelliert, über den Prozess spricht. Ich habe schon sehr, sehr erfolgreiche Workshops gerade im Finanzumfeld gemacht mit sehr, sehr komplexen Prozessen. Da ging es um Vollmachtenverwaltung in Unternehmen mit verschiedenen Vollmachtsberechtigten, verschiedene Vollmachtsarten. Und dann fängt man halt so einen Workshop an und hat einfach ein komplett weißes BPMN-Modell vor sich und sagt, okay, jetzt erzählt mal, wie läuft denn dieser Prozess heute? Wie sieht der denn aus? Und dann fängt halt jemand von den Sachbearbeitern an und sagt, okay, also dann das läuft jetzt so und so. Und dann kommt jemand von den Business-Analysten und sagt, ja, Moment, aber das Prozesshandbuch sagt ja eigentlich, es sollte so und so laufen. Und dann sagt jemand aus der Rechtsabteilung, um Gottes Willen, so läuft das, so darf das doch gar nicht laufen. Und man kommt also über die Modellierung in das Gespräch über diesen Prozess. Man findet direkt schon Ungereimtheiten, man findet direkt schon unterschiedliche Erwartungshaltungen der verschiedenen Stakeholder. Mhm. Und ich fände es einfach sehr, sehr schade, wenn man diesen Prozess irgendwie für eine Generierung von Modellen irgendwie überspringt, dass man sagt, man generiert dieses Modell aus Fließtext, weil ich das Gefühl habe, wenn dann so ein Tool so einen ersten Wurf von so einem Modell erstellt und das ist die Diskussionsgrundlage, dann verpasst man schon sehr, sehr viel vom eigentlichen Mehrwert. Mhm. Von daher würde ich sagen, auf Modellierungsebene, es kann bestimmt Use Cases geben, um Regeltätigkeiten, um Bulk-Updates auf einer ganzen Kategorie von Prozessen oder sowas zu erledigen. Aber ich fände es sehr, sehr schade, wenn das eigentliche Reden über die Prozesse darüber verschwinden würde.
Modelle als Kommunikator, ich glaube, deine das Historie
mein,
bei...
Genau, das ist mein Steckenpferd gewesen. Wir haben ja jahrelang modellgetriebene Softwareentwicklung gemacht und dann ging es und die Erstellung von domänenspezifischen Sprachen. Letzten Endes ist BPNN auch nur eine domänenspezifische Sprache. Ja, also klar, das, also ich mag es halt, wenn Dinge vom, weit genug formalisiert werden können, dass sie auch ausführbar werden. Und das ist letzten Endes BPNN. Ich möchte aber noch trotzdem auf das Thema KI jetzt nochmal kurz zurückkommen. Ne?
Gerne.
Und zwar, ich sehe da an, eben halt auch noch andere Aspekte für KI. Ne? Und zwar nicht unbedingt in der Engine selbst. Ne? Also wir müssen halt überlegen, wie stark lassen wir uns von solchen Sachen eben beeinflussen, was jetzt das Kernprodukt angeht. Und ich glaube, im Kernprodukt brauchen wir selbst KI nicht. Mhm. Ne? Aber so ein Prozess lebt ja davon, dass eben bestimmte Dinge auch automatisch passieren. Ne? Es gibt zum Beispiel dann eben halt die Notwendigkeit, eine E-Mail zu versenden oder einen Entscheidungsprozess zu machen auf Basis von irgendwelchen Input-Parametern. Und letzten Endes kann man dort natürlich auch sagen, dieser Prozess wird eben durch KI unterstützt. Die Formulierung einer personifizierten E-Mail kann man einer KI überlassen. Die Entscheidung zu treffen auf Basis von Eingaben, irgendwelche Ausgaben zu produzieren in einem Prozessschritt, kann man einer KI überlassen. Mhm. Das natürlich. Und das bedeutet auch, dass wir gar keine Änderung eigentlich an dem Projekt selbst irgendwie brauchen, außer dass wir vielleicht eine spezialisierte Art von Service-Task dann eben halt bereitstellen würden, dass halt eine Adaption an ein LLM halt anbinden könnte. Ne? Ich sehe KI aber durchaus auch noch auf einer anderen Ebene, und zwar in dem Prozess Mining. Das heißt also, wir führen ja sehr, sehr viele Prozesse aus da steckt echt viel Wissen darüber, über die viele Prozesse. Daten. Und ja, es gibt ja zum Beispiel das Enterprise-Projekt Optimize, wo auch dargestellt wird, wo gibt es irgendwie Schwachstellen in dem Prozess, wo sind Hotspots und so weiter. Und letzten Endes kann eine KI auch durchaus diese Prozesse verstehen und auf Basis der Information historischer Prozesse auch lernen, wo diese Hotspots sind und auch durchaus vorschlagen, wie könnte man den Prozess vielleicht verändern, um eine Optimierung durchzuführen. Also an dieser Stelle sehe ich KI im Einsatz, und ein Mittel könnte dort eben halt auch sein, dass eben halt man auch mit der Engine über LLMs halt reden kann. Das heißt also, dass wir in irgendeiner Form mal einen sogenannten Model Context Protocol Server anbieten. Das heißt also, dass man halt Operatoren ermöglichen, dass LLMs mit Operatoren reden können, um bestimmte Dinge herauszufinden, um dann das Ganze dann wieder über LLMs und Agenten und sowas nutzbar zu machen. Also an der Stelle sehe ich durchaus KI, aber das ist sehr, sehr minimal invasiv zu Operatoren selbst.
Tim hatte gerade angesprochen, dass KI eine wichtige Entwicklung ist. Der Hauptzweck von BPMN, von dem Explizitmachen, dem Modellieren von Prozessen, natürlich die Kommunikation ist. Wie siehst du das? Wird KI und werden solche ja auch Möglichkeiten in natürlicher Sprache dann damit zu interagieren, wird das die Trennung zwischen dem Business, dem organisatorischen Layer und dem Entwickler der IT, wird es den Spalt vergrößern oder wird es dafür sorgen, dass beide näher aneinander rücken können? Hast du eine Meinung dazu?
Ich glaube, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich beantworten. Dazu, also ich denke mal, Tim hat da mehr Erfahrung und würde da eine Meinung haben.
Ich glaube, das wird relativ neutral ablaufen. Ich glaube, die Organisationen, die es heute schon schaffen, über BPMN ein sehr, sehr gutes Verständnis zwischen Fach und IT, was ja eigentlich eher immer mehr zusammenrückt. Ich habe es jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, in Ermangelung von einem besseren Begriff, ne? Aber es wächst ja eigentlich immer mehr zusammen. Und die Unternehmen, die das heute schon schaffen, die werden sehr wahrscheinlich, auch wenn sie auf irgendeine Art mit KI, mit diesen Prozessen zusammenarbeiten, werden die das, glaube ich, beibehalten können. Ich habe auch schon Unternehmen gesehen, wo trotz BPMN als gemeinsame Sprache die IT und das Fach einfach nicht die gemeinsame Sprache gesprochen haben. Und ich glaube, da wird auch wahrscheinlich mit dem LLM dazwischen die gemeinsame Sprache wahrscheinlich auch künftig nicht gefunden werden. Das sind einfach organisatorische, soziale und auch prozessuale Themen, die im Unternehmen stimmen müssen. Und die sehe ich eigentlich als technikunabhängig.
Wenn wir jetzt mal schauen, wir haben jetzt viel heute gehört über Operaton, über das Projekt, stark Community getrieben. Wie adressiert das Ökosystem rund um Operaton und Operaton selbst denn die Anforderungen von Enterprise-Kunden? Wir haben schon ein bisschen was gehört zum Thema Migration, zum Thema Schnittstellen, Integration. Du selbst hast dieses Jahr auch nochmal neu gegründet mit Otus. Und du hast auch schon gesagt, es gibt kommerzielle Partner vom Operaton-Projekt, die Services drumherum anbieten. Ist das der Weg, um auch das Vertrauen für Enterprise-Kunden zu schaffen und zu sagen, das ist eine zusätzliche Komponente, die ist wichtig?
Ja, absolut. Das ist tatsächlich dadurch, dass Camunda 7 in Deutschland sehr, sehr stark im Banken- und Versicherungsumfeld eingesetzt wurde, laufen natürlich auch sehr, sehr harte Vorgaben, teilweise regularische Vorgaben, wie so eine Engine zu betreiben ist. Und viele sagen, wenn niemand da ist, den wir anrufen können, wenn das bei uns auf einmal ein Bug hat, stehen bleibt, eine Sicherheitslücke hat, dann dürfen wir das gar nicht einsetzen.
Vielleicht auch eine Compliance-Anforderung, dass es einfach Teil des Regelwerks ist und man sagt, da kommen wir nicht dran vorbei. Ne?
Genau. Und ein großes Vorbild, es kam ja, ich habe mit einem Bekannten gesprochen, so zum Thema Open Source, was die so einsetzen und wie sie das mit dem Support regeln. Und der hat mir erzählt von einem Anbieter, der den Support für PostgreSQL bietet. Und PostgreSQL ist ja auch eigentlich ein freies Open-Source-Projekt. Da steht ja auch keine Firma dahinter, die PostgreSQL GmbH, die den Support bietet. Mhm. Und die haben einfach gesagt, naja, wir haben Kontributoren bei PostgreSQL drin. Wenn da was aufkommt, können wir sicherstellen, dass wir Bugfixes, Security-Patches schnell ins Produkt bekommen und releasen können. Und damit gehen sie halt hin und sagen, gut, damit können wir auch eigentlich Support für Unternehmerkunden anbieten und denen die Sicherheit geben, dass wenn da ein Problem ist, dass sich schnell jemand drum kümmert. Klar, man kann natürlich immer hingehen und sagen, hier, liebes Open-Source-Projekt, ich habe hier einen Bug, man stellt ein GitHub-Issue ein, aber da gibt es halt keine Garantie, dass jemand das in einem angemessenen Zeitraum umsetzt. Und das war von Anfang an, glaube ich, auch in der Community ein Konsens, dass wir sowas ermöglichen wollen. Die Trademark-Ausgestaltung wird so sein, dass es auch jeder anbieten darf. Das passiert ja auch heute schon, dass es mehrere Anbieter gibt, die das tun. Wie gesagt, die kann man alle auf der Service-Provider-Seite von operaton.org finden. Und das wird gut angenommen. Wir haben gute Gespräche. Und wir kriegen gerade von vielen signalisiert, dass das für sie komplett in Ordnung ist. Reden auch mit Leuten, die im Kritis-Bereich sind, die nochmal ein paar mehr Anforderungen haben, so aktive Security-Monitoring und sowas. Und das kann man als Dienstleister dann anbieten. Dann trägt der Dienstleister natürlich auch gewisse Risiken und muss dafür sorgen, dass die Versprechen auch eingehalten werden können. Ja. Also wenn jetzt morgen jemand eine Firma gründet, der nichts mit dem Projekt zu tun hat und sagt, ich biete jetzt hier einen Servicevertrag und wenn ein Bug kommt, dann kann der eigentlich nichts tun, ist das natürlich eher eine wackelige Geschichte. Aber theoretisch dürfte das jeder tun. Und da haben wir auch keine rechtliche Handhabe gegen oder keine geplant, um einzelnen Leuten zu verbieten, das zu tun. Mhm.
Ich glaube, das muss man in Deutschland auch mal grundsätzlich erstmal mehr verstehen. Also viele suchen halt immer diese Sicherheit, indem sie sagen, ich habe hier ein Unternehmen, das kann ich ansprechen. Ne? Mit diesem einen Unternehmen kann ich einen Vertrag abschließen und das sorgt dafür, dass dieses Produkt eben weiterentwickelt wird. Aber was ist, wenn das eine Unternehmen sich entscheidet, es halt nicht weiter fortzuführen, was eben ja jetzt gerade passiert ist. Ja, klar. Ne? Dann hat man halt damit ein Problem. Ne?
Technologische Sicherheit, Rechtssicherheit, da sind natürlich viele Dimensionen, die Unternehmen motivieren, ne?
Genau.
Das sicherzustellen.
Und man sollte es nicht als Schwäche, sondern einfach als Stärke verstehen, dass es ein Netzwerk gibt von verschiedenen Unternehmen, die alle sagen, wir bieten diese Dienstleistung an. Also wenn du halt Unterstützung brauchst, dass du sicherstellen musst, dass Releases in einer gewissen Zeit passieren, dass auf bestimmte Fehler, die man selbst identifiziert hat, auch reagiert wird und die behoben werden, also richtig Service-Level-Agreements. Sowas kann man mit den Service-Providern abschließen. Also wir haben mittlerweile ein Netzwerk, das kann sogar 24-Stunden-Support anbieten, wenn man es halt braucht. Ne? Kostet natürlich entsprechend, aber es ist möglich. Ne? Also wir haben ein mittlerweile Netzwerk in ganz Europa. Weltweit ist noch ein bisschen übertrieben, aber wir haben Nutzer in der ganzen Welt. Aber eben
Partnerschaften, halt, die sich formieren.
Genau. Ja. Und wirklich Partnerschaften, ne? Also wie jetzt die Otus und die Themis, ne? Also wir werden zusammenarbeiten. Ne? Wir haben auch unterschiedliche Spezialisierungen. Ne? Und wir brauchen auch nicht vorgaukeln, dass wir ein Unternehmen sind, das alles beherrscht, von der Prozessberatung bis hin zum Betrieb. Ne? Das müssen wir nicht tun, sondern dieses Netzwerk bietet alles. Ne? Es gibt Unternehmen, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und was man eben halt als Anwender machen kann, ist zu sagen, ja gut, ich suche mir einen dieser Dienstleister aus und oder meinetwegen auch mehrere, aber vielleicht möchte ich genau einen haben, der Generalunternehmer ist und der sorgt dafür, dass eben halt alle herangezogen werden, die es erbraucht, um die Dienstleistung, die eigentlich der Kunde wünscht, zu erbringen. Und das werden wir eben halt machen können.
Wenn wir jetzt nochmal schauen, die nächsten 3 Jahre, ja, ich glaube, es war ein intensives Jahr, ein erfolgreiches Jahr. Aber in den nächsten 3 Jahren, was wäre dein größter Wunsch an die Community? Was muss passieren, damit du deinen jetzigen Traum von, wie sich dieses Projekt weiterentwickelt, damit das auch realisiert wird?
Also, relativ konkret. Also es muss eine zunehmende große Community aufgebaut werden, wo es für die wirklich echt vielen Anforderungen, die es in dem Projekt gibt, unterschiedliche und nicht nur eine Person gibt, die sich wirklich dafür verantwortlich fühlt, etwas voranzutreiben. Für jede Funktionalität, die wir haben, brauchen wir Spezialisten. Wir brauchen Menschen, die sich mit den Datenbanken auskennen. Wir brauchen Menschen, die sich mit den Tests auskennen. Wir brauchen Menschen, die sich mit Release-Prozess auskennen. Wir müssen halt zusehen, dass wir verlässlich und planbar werden, dass wir ein Produkt herstellen, das wo Unternehmen wissen, was sie in bestimmten Zeiträumen erwartet, wann sie bestimmte Dinge zu tun haben und was sie da zu tun haben. Wir brauchen Menschen, die sich in das Projekt einbringen, um anderen wiederum zu helfen, in das Projekt einzusteigen. Ja? Wir brauchen Menschen, die ein Qualitätsbewusstsein mitbringen, um mitzuentscheiden, was an Änderungen ist gut für das Projekt und was ist nicht gut oder nicht ausreichend gut. Ne? Und wie verbessert man das Ganze? Ne? Das heißt also, wir brauchen einfach eine stabile Community, die dafür sorgen kann, dass wir in regelmäßigen Abständen, die wir dann wirklich auch planen können, wir reden gerade darüber, wie jetzt diese Abstände sein können, das müssen wir noch entscheiden, aber dass es wirklich planbar wird, wann kommt denn jetzt das nächste Release, was wird da drin sein, und aber auch, wenn bestimmte Dinge passieren, dass man halt ja Security-Updates machen muss, dass das zeitnah passieren kann und released wird und das entsprechend publiziert wird. Und letzten Endes brauchen wir sehr, sehr viele Menschen, die sich dafür begeistern können. Und ja, wir treiben das jetzt mit großer Leidenschaft mit den verfügbaren Ressourcen. Wir haben dafür eine echte Menge auf die Beine gestellt, aber wir wollen das natürlich jetzt immer weiter treiben. Ne? Also wir wollen zusehen, dass wir diese Community halt aufbauen und immer mehr Leute wie uns finden, die den gleichen Mindset haben. Ne? Also die sagen, dieses Produkt ist gut, ich habe eine Idee, wo es sich hinentwickeln kann, ich möchte dabei helfen. Ne? Und ich selbst habe einen hohen Qualitätsanspruch und kann diesem Projekt auch helfen.
Also ich glaube, das Herzblut und die Leidenschaft für das Projekt und für Softwarequalität, die spürt man in jedem Atemzug. Tim, was bewegt dich, wenn du zurückguckst auf das Projekt, was bis hierhin geschafft worden ist? Ist da auch ein bisschen Stolz dabei, wo ihr jetzt angekommen seid? Oder ist es eigentlich nur, da stehen wir eigentlich noch vor ein paar großen Aufgaben und wir müssen noch einiges bewegen? Was überwiegt?
Es hält sich, glaube ich, ganz gut die Waage. Also Stolz, ich würde fast schon eher sagen, einfach ein bisschen Erleichterung, dass der Plan aufgegangen ist, jetzt stand hierhin. Also es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Und wie gesagt, wir waren halt am Anfang einfach 3 Leute, die gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal diesen Fork auf die naivst mögliche Art und Weise. Wir machen die Umbenennung, ne? Alles, was Camunda hieß, heißt jetzt Operaton in diesem Repository. Und wir veröffentlichen das jetzt mal und hoffen, dass Leute kommen, die uns helfen, weil zu dritt wäre das halt alles nicht gegangen, definitiv nicht. Von daher da so ein bisschen Stolz, mehr Erleichterung, dass das funktioniert hat, dass wirklich sich genug Leute gefunden haben, die gesagt haben, ja, die Vision teilen wir.
Der Blick in die Zukunft ist dann weniger, ich glaube, du hast jetzt so ein Uff, was da noch kommt, ne? Sondern eigentlich eher so ein, ich bin sehr, sehr guten Mutes, dass wir da einen guten Weg finden. Also ich habe eine sehr, sehr große Überzeugung, dass das Projekt weiter einen guten Weg gehen wird. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass mit den Leuten, die wir jetzt haben und die Leuten, die noch dazukommen werden, auf diesen Weg fortsetzen werden. Also die Community ist jetzt schon, auch wenn du gesagt hast, ne, mehr dürfen es natürlich immer sein, im Zustand, wo ich sage, das kriegen wir hin. Mhm. Und das ist eher so eine Art freudige Erwartung, was alles kommen wird und wie sich das ausgestalten wird.
Ja, ich glaube, wir haben heute eines ganz deutlich gesehen. Camunda 7 mag offiziell End of Life sein, aber die Idee dessen und die Prinzipien dessen, offen, transparent für Entwickler gedacht zu arbeiten, lebt weiter. Und die Prinzipien, die Camunda 7 groß gemacht haben, die werden durch Operatoren fortgeführt. Das ist, glaube ich, klar geworden. Und das Schöne ist, es ist erst der Anfang. Am 21. November feiern wir zusammen die Release Party hier auch wieder in Dortmund im Lensing Media Port bei uns und freuen uns sehr darauf, nach Monaten von Refactoring und Testing, Carsten, ist Operatoren jetzt bereit für den großen Sprung und der Zeitpunkt ist geschafft. Ja, und wir freuen uns sehr, auch Gäste von allen Teilen Europas hier begrüßen zu dürfen bei uns, die an dieser Idee teilhaben wollen, freie, zukunftssichere Prozessautomatisierung mit uns zu feiern. Es wird Community Talks geben, es wird Pizza geben, es wird viel Technik geben, aber es wird auch, glaube ich, viel Fachsimpeln zu Strategie, Zukunftssicherheit geben. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch für die spannenden Einblicke, die ihr uns gegeben habt und freue mich schon drauf, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. An alle, die zugeguckt haben, die uns treu die Stange halten, vielen Dank und bis zum 21.11. Dankeschön.
Danke für die Einladung. Dankeschön.
Danke.